Es ist Mittwoch, der 15. April 2026. Mein Name ist Stefan Milius, Sie hören Konterfunk aktuell. Das Autoauftanken war mit Blick auf den Geldbeutel noch nie eine besonders lustige Angelegenheit. Diese Woche wurde es dann aber richtig unlustig. Deutschland erlebte an einem einzigen Tag einen Preisanstieg, wie es ihn seit Jahren nicht mehr gab. Die Ereignisse rund um den Krieg im Iran haben zur Ausnahmesituation am Energiemarkt geführt. Autofahrer fürchten sich davor, dass das so weitergeht, und Regierungen machen sich Gedanken über die langfristige Energieversorgung. Wir analysieren die aktuelle Lage und die weiteren Aussichten im Gespräch mit Johannes Benini. Er ist Experte für internationale Warenströme und Energieberater. Jetzt ist er endgültig verrückt geworden. Aussagen dieser Art konnte man überall lesen, nachdem sich US-Präsident Donald Trump in den sozialen Medien in einer Art Jesus-Pose gezeigt hatte. Allerdings ist Trump bekannt dafür, bei seinen öffentlichen Auftritten gelegentlich etwas zu überschießen. Seine Kritiker stürzen sich auf jeden dieser Fälle, andere raten zu mehr Gelassenheit und sagen, Donald Trump muss man mit anderen Maßstäben messen als übliche Politiker. Mit meinem Redaktionskollegen Roger Leitch spreche ich über Donald Trump und wie er die Welt sieht. Italien hat in den letzten 10 Jahren 5 Ministerpräsidenten und gilt in dieser Beziehung als notorisch instabil. Aber das ist noch lange nichts gegen Peru. Da waren es in derselben Zeitspanne 10 Präsidenten. Und die meisten davon wanderten von ihrem Amt direkt in den Knast. Nun wurde am Sonntag in Peru erneut gewählt. Es sieht nach einer zweiten Runde im Juni aus. Vorhersagen über den Ausgang sind noch kaum möglich. Mit unserem Südamerika-Korrespondenten Alex Bauer schauen wir uns die Resultate aus dem ersten Anlauf an und in welche Richtung es gehen könnte. Im Tageskommentar geht es um den Wunsch der deutschen Regierung, in Sachen Energie so autark wie möglich zu werden. Das Unternehmen läuft unter dem Motto «Schön wär's, aber», sagt Oliver Stock. Soweit die Themen der heutigen Ausgabe von «Konterfunk aktuell». Wer dieser Tage an der Zapfsäule stand, hat Historisches erlebt, den heftigsten Preisanstieg an einem einzigen Tag seit Jahren. Die Lage am Energiemarkt spitzte sich dramatisch zu. Seit Montagnachmittag setzen die USA ihre angekündigte Seeblockade in der Straße von Hormuz um. Während der Ölpreis sich bereits über der 100-Dollar-Marke festsetzt, lief zudem die Frist für die aktuelle Waffenruhe ab. Die Nervosität an den Märkten ist greifbar, zumal der Transportsektor durch die Pilotenstreiks bei der Lufthansa zusätzlich unter Druck gerät. Die deutsche Bundesregierung versucht zwar mit einer Steuersenkung gegenzusteuern, doch reicht dieses Pflaster für eine Wunde dieser Größe? Und wie sicher ist die Energieversorgung für den kommenden Winter, wenn die Speicherstände ohnehin niedrig sind? Wir analysieren die Lage mit einem Experten für internationale Warenströme, Johannes Benini, Leiter einer Energieberatung in Wien. Guten Tag, Herr Benini.
Grüß Gott.
Seit Montag 16 Uhr setzen die USA die Blockade der Straße von Hormuz, wie gesagt, um. Der Ölpreis für Brent ist sofort wieder über 100 Dollar gesprungen. Wie bewerten Sie die ersten Stunden dieser ganzen Operation? Ist das nun dieser befürchtete Worst Case für die Märkte?
Naja, der Worst Case ist es noch nicht. Warum? Das, was sich jetzt geändert hat, ist nicht so dramatisch, weil diese Blockade der Amerikaner ist in Wirklichkeit nur eine Verschärfung der Blockade der Iraner. Das Einzige, was jetzt passiert ist, dass es auch noch zusätzlich die Cargos, die Schiffe, die mit iranischem Öl beladen waren, jetzt nicht durch die Straße von Hormuz kommen können. Das verschärft in gewisser Weise natürlich den Engpass. Aber im Großen und Ganzen müssen wir uns damit momentan auseinandersetzen, dass quasi nichts oder fast nichts aus dem Mittleren Osten kommt. Und das ist schon sozusagen ein großes Problem an sich.
Wie wird nun die Tatsache ins Ganze reinspielen, dass die bisherige Waffenruhe gestern ausgelaufen ist? Können weitere militärische Eskalationen irgendwo da auch noch Druck aufsetzen?
Das Hauptproblem, das wir haben, ist, wenn eine Öffnung der Straße wieder stattfindet, dass wir dann erst einmal feststellen müssen, wie viel von den Anlagen, die dort derzeit beschädigt sind, ihre Produktion wieder aufnehmen können. Ja? Das heißt, wir haben ja, wie Sie wissen, dort sehr viele Ölproduktionsanlagen und sehr viele Raffinerien. Da sind ja momentan ungefähr 80 dieser Anlagen beschädigt. Das heißt, es wird sich erst feststellen lassen müssen, in welchem Ausmaß die beschädigt sind. Deswegen sage ich, es ist noch nicht das Schlimmste, was uns passieren kann mit der Blockade der Amerikaner, solange jetzt die Raketen nicht fliegen. Wenn die Raketen wieder fliegen und wenn es weiter eskaliert, dann haben wir das Problem, dass es sein kann, dass man sich gegenseitig systematisch diese Energieinfrastruktur zerschießt. Und wenn das noch mehr stattfindet, dann wird ein Zurückkommen der Diesel- und Flugtreibstofflieferungen nach Europa in weite Ferne kommen. Die Öllieferungen, die Lieferungen vor allem nach Asien, werden in weite Ferne rücken. Das heißt, das wäre eigentlich für uns das große Eskalationsszenario.
Gleichzeitig hat ja auch der Pilotenstreik bei der Lufthansa begonnen. Inwieweit hängen diese sozialen Spannungen und auch die extremen Kerosinkosten mit der ganzen Unsicherheit am Ölmarkt zusammen?
Die Kerosinlieferungen aus dem Mittleren Osten nach Europa sind essentiell. Das macht ungefähr ein Drittel der Nachfrage in Europa aus. Diese Lieferungen jetzt nicht zu bekommen, führt einfach zwangsläufig zu einer Verknappung des Angebots. Das ist auch nicht so leicht von anderen Marktteilnehmern auszugleichen. Also man muss sich vorstellen, diese Raffinerien im Mittleren Osten sind wirklich große Diesel- und Flugtreibstoffproduktionsanlagen. Das heißt, für Europa wird es heuer ziemlich mau ausschauen, was die Flugindustrie anlangt, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die vollen Volumina in irgendeiner absehbaren Zeit in den Mengen zur Verfügung stehen werden, die man braucht. Das heißt, wir erwarten, dass es hier deutliche Einschränkungen geben wird von den Fluglinien. Man wird einfach gewisse Flüge nicht bedienen können, weil einfach der Flugtreibstoff nicht da ist. Jetzt diese Spannungen, die Sie ansprechen, was den Streik anlangt, das ist ja etwas, das wir schon eher gewohnt sind. Das haben wir in den letzten Jahren doch immer wieder wahrnehmen können. Diese Lieferunterbrechungen vom Flugtreibstoff werden vor allem gewisse Importflughäfen massiv betreffen. Ich kann also feststellen, dass das mittlerweile schon in mehreren Ländern der Fall ist und dementsprechend reduziert sich das Flugangebot.
Die USA betonen ja, dass Schiffe ohne Iran-Bezug die Meerenge weiter passieren dürfen. Ist das denn in der Praxis überhaupt umsetzbar oder kommt der Schiffsverkehr in der Region nun komplett zum Erliegen?
Naja, die Iraner haben an und für sich da schon einen Filter drüber gelegt, nicht? Wir haben ja gesehen, dass da nicht sehr viel an Schiffen durchgegangen ist. Ich würde mal sagen, da sind wir im 5%-Bereich, nicht? Und wenn wir jetzt noch die iranischen Schiffe wegnehmen, dann können Sie sich vorstellen, also dass das jetzt wirklich nicht großartig viel ist. Da gibt es natürlich dann die Möglichkeiten, dass man teilweise Rohöl umleitet über Pipelines an die Westküste von Saudi-Arabien oder nach Fujairah, auf der anderen Seite quasi von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aber auch diese Mengen sind jetzt nicht so viel, dass sich da großartig was ändert.
Sie warnen ja auch davor in einer Publikation, dass uns nicht nur das Rohöl fehlt, sondern eben vor allem raffinierte Produkte wie Diesel und Flugtreibstoff aus dem Nahen Osten. Warum trifft das nun Europa offenbar härter als andere Regionen?
Schauen Sie, wir haben in Europa uns in eine Imbalance begeben, was den Produktenmarkt anlangt. Nicht? Das hat angefangen in den 90er Jahren, da hat man Diesel weniger stark besteuert. Da hat man quasi den Frechtern entgegenkommen wollen von der politischen Seite. Die Autoindustrie war damals noch nicht wirklich so stark ausgeprägt im Dieselsegment. Da waren die Dieselautos noch relativ laut. Das hat aber die Autoindustrie dann sehr schnell bemerkt, dass da ein Marktpotenzial ist. Warum? Weil Diesel einen deutlich höheren Energiegehalt hat. Das heißt, man hat angefangen, hier bessere Dieselautos zu produzieren, die nicht so laut sind. Und die Konsumenten haben dann umgeschaltet von Benzin auf Diesel, weil sie eben weiterfahren konnten, weil es nicht so laut war und weil sie auch weniger besteuert wurden. Damit hat sich Europa massiv auf Dieselautos festgelegt. Der Markt war sehr einseitig. Das hat dazu geführt, dass der europäische Raffineriemarkt nicht in der Lage war, diese Nachfrage an Produkten zu bedienen. Wir haben zu viel Benzin produziert, das geht nach Amerika. Wir haben zu wenig Diesel und Flugtreibstoff. Dieses Produkt, vor allem Diesel, haben wir 1:1 von Russland gekauft. Nicht? Das war quasi der Überschuss in Russland, das haben wir als Defizit gehabt. Das hat eigentlich keiner großartig mitbekommen, bis dann 2022 Russland sanktioniert worden ist. Damit mussten andere Lieferanten gefunden werden. Russland hat dann seine Produkte exportiert, eben in die Türkei, nach Afrika, nach Lateinamerika. Und wir haben dann importiert aus der Türkei, aus Indien, aus vor allem dem Mittleren Osten und auch immer wieder mal von den Amerikanern. Das hat uns jetzt am falschen Fuß erwischt. Dieser weitere Lieferant, nämlich der Mittlere Osten, wo wirklich große Dieselraffinerien stehen, der ist jetzt ausgefallen. Und das lässt sich schwer kompensieren. Es gibt zwar auch große Anlagen in China, aber die chinesischen Raffinerien haben derzeit einen Exportstopp, beziehungsweise exportieren sie nur ganz gezielt zu freundschaftlichen Ländern in Asien, dort wo sie halt politisch aushelfen. Das heißt, die bedienen uns jetzt nicht rein vom Marktsignal her. Die Amerikaner machen zwar, aber man sieht, dass sehr viele Lieferungen von Amerika derzeit umgeleitet werden nach Asien, weil es dort einfach noch ärger ein Engpass ist. Dementsprechend wird es bei uns in absehbarer Zeit zu Engpässen kommen und da wird auch nichts daran ändern, wenn jetzt heute oder morgen oder demnächst hier ein Friedensschluss wäre, weil deswegen heißt es nicht, dass die Raffinerien dann schon wieder funktionieren und exportieren können.
Schauen wir uns noch die Verbindung zum Gasmarkt und die langfristigen Risiken an. Rund 20% des weltweiten LNG, also des verflüssigten Erdgas, kommen aus Katar und dieser Weg führt ebenfalls durch die Straße von Hormuz. Was passiert in dem Bereich, wenn diese Lieferungen für Europa dauerhaft ausbleiben sollten?
Das dauerhafte Ausbleiben vom katarischen Gas führt in erster Linie in Asien zu einer Unterversorgung. Asien ist schon in gewisser Weise geübt mit Unterversorgungen. Das hat man ja schon 2022 und bis letztes Jahr geübt. Da hat man dann verstärkt auf Kohle umgeschaltet. Aber es trifft die asiatischen Länder sehr. Da gibt es also die einen, die sich's nicht leisten können, mehr zu zahlen. Ja, die werden dann umschalten auf Kohle oder die Nachfrage ganz frustrieren. Und dann gibt es die reicheren Staaten im Osten Asiens, die werden auch sehr gut von Australien versorgt, aber eben nicht genug. Und wenn die jetzt kein Gas aus Katar bekommen, werden sie amerikanisches Flüssiggas nachfragen. Und da werden sie im direkten Wettbewerb mit Europa stehen. Nicht? Also im Prinzip haben wir ein Problem. Ja? Wir haben heuer eine Erwartungshaltung im Markt gehabt, dass dieses Jahr ein gutes Angebot haben wird, wenn wir mehr Flüssiggas aus Amerika erwarten. Und auch in Katar hat man also die Produktionskapazitäten ausgebaut. Dadurch, dass jetzt Katar wegfällt, wird im besten Fall, also wenn das katarische Gas wieder auf den Markt kommt, der Markt jetzt nicht mehr günstig sein, sondern ähnlich wie letzten Winter. Wenn katarisches Gas nicht bald zurückkommt, werden wir ziemlich einen Wettbewerb haben mit den ostasiatischen Nachfragern. Dann werden die Preise doch anziehen. Und dann wird die Frage auch in Europa diskutiert werden, ob es nicht sinnvoll wäre, russisches Gas wieder vermehrt zu beziehen.
Diese Forderung steht auch im Raum, das Importverbot für russisches Flüssiggas ab 2027 zu verschieben, damit man eben die Versorgung wieder sicherstellen kann. Andere sagen, da droht uns einfach eine neue Abhängigkeit. Wie beurteilen Sie das?
Schauen wir uns das einmal zuerst an, das Thema der Sanktionen von der Ölseite. Im Ölmarkt ist das Ganze relativ irrelevant, ob Europa jetzt das russische Öl kauft. Das ist deswegen irrelevant, weil mittlerweile diese Lieferverträge neu organisiert worden sind und Russland hat kein Problem, sein Öl zu verkaufen. Das heißt, wenn Sie sich den Gesamtweltmarkt hernehmen, kommt das Öl von Russland in den Markt. Das heißt, es ist hier keine physische Verknappung. Schlimmer wäre es, wenn jetzt international alle Länder sich an das halten, was die Europäische Union von ihnen verlangt, ja, nämlich die Russen zu sanktionieren. Nicht nachdem das aber ohne dies ignoriert wird, was die Europäische Union sagt, ist einmal der Ölmarkt hier außen vor. Beim Gasmarkt schaut es ein bisschen anders aus, weil im Gasmarkt haben wir in Russland nicht so viele Kapazitäten. Das heißt, Russland hat nicht die Möglichkeit, gleich viel Gas durch Pipelines zu liefern, wie sie mit Flüssiggasterminals verflüssigen und auf LNG-Tankern verschiffen können. Das heißt, hier wäre es möglich, dass man deutlich mehr Gas wieder in den globalen Markt pumpen kann, wenn Europa vom Flüssiggas hier Abstand nimmt, dieses den Asiaten zur Verfügung stellt und wir wieder mehr Pipeline-Gas aus Russland beziehen würden. Das heißt, es liegt hier absolut in der Hand der europäischen Politiker, dass sie bei Russland anklopfen und sagen, bitte gibt uns wieder mehr Gas durch die Pipeline, dann würde Europa günstiger Gas beziehen und es würde auch international kein Preishochlauf für Flüssiggas herrschen und die Asiaten könnten auch genug Angebot bekommen. Jetzt tut man sich natürlich schwer, ja, aufgrund der Sanktionspolitik. Da muss man sich halt dann die Frage stellen. Ja. Prinzipiell hat man ja die Sanktionspolitik begründet mit einem gewissen moralischen Narrativ, dass man hier einen Kriegstreiber nicht unterstützen möchte. Wenn man jetzt das gleiche Narrativ oder die gleichen moralischen Standards anwendet und jetzt auch auf die Kriegsparteien im Mittleren Osten anwendet, dann dürften wir auch von Amerika ja kein Flüssiggas beziehen. Nicht? Also da hat die Politik hier ein bisschen ein Glaubwürdigkeitsproblem, diese Strategie aufrechtzuerhalten. Und dann ist die Frage, was sollte man dann machen? Meines Erachtens ist es wichtig, dass man hier den Kunden, den Klienten, den Konsumenten nicht aus den Augen verliert. Weil der hat oft das Problem, wenn er sich die Kontroversen anschaut, internationaler Natur, dass es hier nicht immer so einfach ist, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Auf einmal sind die Bösen böse, nächstes Mal sind die Guten böse. Das, was ihm wirklich wehtut, ist, wenn die Preise raufgehen. Da plädiere ich für eine interessensbasierte Politik, weil ich der Meinung bin, man kann viel Politik machen, nur im Energiebereich betrifft das sonst einen jeden direkt mit der Geldbörse. Und da sollte man nicht unbedingt nachher sich hier in Glaubwürdigkeitsprobleme hineinmanövrieren. Weil wenn man jetzt Amerika nicht mit Sanktionen belegt, Russland aber weiterhin mit Sanktionen, dann wird jeder sagen, verstehen tun wir das nicht, weil Angriffskrieg ist Angriffskrieg, nicht? Das Einzige, was ich verstehe, ist, der Staat nimmt mir mehr Geld ab für die Leistung, die ich beziehe.
Sie haben die Konsumenten erwähnt, die stehen am Ende dieser ganzen Kette. Worauf müssen sich die Verbraucher bei Heizöl und Benzin in den kommenden Monaten einstellen?
Im besten Fall, wenn jetzt der Krieg rasch zu Ende geht und die Erdölproduktionskapazitäten nicht ganz schlimm betroffen sind, wird wieder ausreichend Rohöl auf die Märkte gelangen. Dort wird nicht die große Verknappung sein. Das heißt, der Rohölpreis wird tendenziell wieder runtergehen. Ob er jetzt wieder auf $60 geht, wo wir vor dem Krieg waren, ja, so 60, $70 oder ob es nicht so viel ist, das wird dann davon abhängen, ob jetzt da wirklich die großen Schäden an den Produktionsanlagen sind. Bei uns in Europa ist es nicht gerade der Rohölengpass das Problem, weil wir einen Großteil unseres Rohöls ja von anderswo beziehen. Bei uns ist wirklich das Problem der Verknappung im Produktenbereich Diesel und Flugtreibstoff. Da wird dann die Frage sein, wer kann uns versorgen? Ob die Chinesen dann, wenn sie genug Öl haben, die Preissignale in Europa sehen dürfen, ob sie dann exportieren dürfen, ob wir von dort genug Volumen bekommen oder von den Amerikanern oder ob schon wieder die Raffinerien im Mittleren Osten so weit repariert sind, dass sie wieder hochfahren und uns auch versorgen können. Das wird dann die Frage sein. Und das wird also nicht sich von einem Tag auf den anderen klären lassen, weswegen ich davon ausgehe, dass ein relativ hohes Preisniveau zumindest einmal für 3 Monate auf jeden Fall erhalten bleibt, wenn nicht bis Jahresende.
Die Lage an den Energiemärkten angesichts des Kriegs im Iran. Zu Gast war der Energieberater Johannes Benini. Besten Dank für das Gespräch.
Gerne.
Der amerikanische Präsident Donald Trump kam schon verrückt zur Welt. Aus dem verrückten Baby wurde ein verrückter Erwachsener. Danach wurde er immer verrückter und heute ist er im Endstadium der Verrücktheit angelangt. Diesen Eindruck vermitteln zumindest seine politischen Gegner, zu denen auch die meisten Medien in unseren Breitengraden zu zählen sind. Es vergeht kaum ein Tag, ohne dass eine seiner Äußerungen oder Handlungen als Beleg dafür dienen muss. Jetzt gerade besonders, weil sich der Mann angeblich für Jesus hält. Für die reflexartige Ablehnung des US-Präsidenten gibt es sogar eine Art klinische Diagnose. Das Trump Derangement Syndrome beschreibt die aggressive Verwirrung, die einige Leute ergreift, wenn nur schon sein Name fällt. Wie viel Substanz steckt in den dauernden Anfeindungen und Vorwürfen an die Adresse von Trump und wo kommt das alles her? Wir loten es aus mit meinem Redaktionskollegen Roger Leitsch. Hallo Roger.
Hallo Stefan.
Roger, ich habe vorhin kurz, weil ich ja Schweizer bin, die Schweizer Mediendatenbank angeworfen und geschaut, wie oft der Name Donald Trump in den letzten 7 Tagen in Schweizer Medien aufgetaucht ist. Es waren rund 7.500 Mal, also über 1.000 Mal pro Tag. Und ich nehme an, in Deutschland wären es Faktor 10-mal mehr. Natürlich gibt es aktuelle Ereignisse wie den Krieg im Iran, aber das war auch schon davor nicht viel anders. Mal ganz grundsätzlich gefragt, was fasziniert unsere Medienkollegen so sehr an dem Mann, dass sie nicht loslassen können?
Also ich glaube, so ein bisschen die Spiegelneuronen, die da angesprochen werden, weil viele der Gedanken, die Trump ja so ungefiltert raushaut, und es ist immer der Filter, der fehlt, haben viele andere auch, aber man traut sich vielleicht nicht, das zu sagen. Es ist unanständig, es ist undiplomatisch, es ist Stammtisch und überhaupt unter aller Sau. Und deswegen regt das die Leute so fürchterlich auf. Und es ist ja auch so, dass viele Sachen, wenn sie dann ein bisschen länger im Netz stehen, etwas geschmacklos sind, wie diese letzte Geschichte mit diesem Jesus-Vergleich, mit diesem Jesus-Bild. Ich habe am Anfang die Aufregung mitbekommen und nach einer Weile dachte ich mir, jetzt muss ich doch mal schauen, um was geht's eigentlich, weil ich mir zur Angewohnheit gemacht habe, nicht sofort darauf anzuspringen, weil man wird wirklich wahnsinnig. Wie du schon sagst, das reißt ja nicht ab. Dann bekam ich verschiedene angezeigt, weil die Empörung schon weitergedreht war. Das war ja diese KI-erzeugte Geschichte, wo er irgendwie quasi Lazarus wieder erweckt und ist auch schon ausgetauscht worden. Also da ist mittlerweile Epstein drin, Fußballbilder habe ich gesehen und so weiter. Also die verrücktesten Sachen. Man muss dann immer mühselig zurückkramen und feststellen, was war denn das Originalbild? Das hat noch nicht lange überlebt im Internet. Da hat es relativ schnell gelöscht, weil es gab ziemlich viel Gegenwind und zwar nicht von den üblichen Medien, die das sowieso immer machen, sondern auch von Freunden, Verbündeten, die gesagt hatten, also das geht gar nicht, das nimm mal wieder raus und das hat er dann auch gemacht.
Diese Sache mit der Jesus-Darstellung könnte ja der Punkt sein, wo selbst Trump-freundliche Kreise sagen, na das ist zu viel des Guten, jetzt ist er wirklich übergeschnappt. Oder aber man könnte diese Aktualität ein bisschen anders lesen und sagen, man muss den Mann und seine Aktivitäten einfach anders beurteilen als den Normalverbraucher. Wo stehst du da?
Das muss man und das ist wirklich eine gute Idee. Interessanterweise sind viele seiner Unterstützer, die sich jetzt zum Teil, also manche von ihm abgewendet haben, früher genau zu dieser Auffassung gelangt, dass man das eben alles nicht so wörtlich nehmen darf, dass das zu ihm gehört. Es gibt ja nicht wenige, die vor dem Beginn seiner zweiten Amtszeit gesagt haben, wenn dieser Trump, der ja vielleicht Ideen hat, die ganz gut sind, wenn der nur etwas diplomatischer wäre, wenn der das twittern lassen würde oder das Truth posten, dann wäre da vielleicht was draus zu machen. Und die haben immer festgestellt, nein, das klappt nicht. Das ist das Gesamtpaket, was man kriegt. Das kriegt man nicht anders. Man kriegt nicht einen rationalen Trump, der vielleicht tolle Ideen hat, die bisher keiner getraut hat, sich umzusetzen, ohne den filterlosen Trump, der irgendwas raushaut, der erratisch erscheint und das vielleicht auch beabsichtigt, so zu erscheinen, weil das ist ja sozusagen die Gesamtinjurie, dass er dumm wäre, keinen Plan hätte, gierig und geizig und alles Mögliche auf einmal wäre. Da kann man ja alles rein interpretieren und ja, an bestimmten Stellen springen dann doch Leute wieder ab und sagen, ja, also jetzt ist vorbei und jetzt geht gar nichts mehr. Das hat ein bisschen mit der Erwartungshaltung zu tun der Amerikaner, auch was diesen Iran-Krieg angeht. Aber unterm Strich, glaube ich, die Amerikaner mögen vor allem nicht, wenn Kriege verloren gehen. Wenn sie gewonnen werden, sieht die Sache anders aus. Das ist so historisch gesehen.
Sprechen wir über die erwähnten Leute, die sich jetzt ein bisschen von Trump abwenden. Das wird ziemlich hochgespielt. Man hat schon fast den Eindruck, Trump home alone, alle verlassen ihn. Was ist denn da dran an dieser These, dass ihm alle Fälle davonschwimmen, beziehungsweise eben seine früheren Unterstützer davonschwimmen?
Naja, das Lager ist ja recht groß, was man hier so landläufig als Mager bezeichnet, also die sich dazu zählen und sagen, ja, gute Idee, wir müssen dafür sorgen, dass Amerika wieder auf die Füße kommt und es gibt ja mehrere Möglichkeiten, das zu tun. Man denke nur an die ganzen medizinischen Sachen, die unter Kennedy laufen. Es ist ja ein ziemlich breites Feld und einige Publizisten, also die sehr stark in dem Bereich unterwegs sind, den wir auch beackern, die ganze Blogosphäre gehört dazu, die sind halt abgesprungen. Wirklich auf spektakuläre Weise. Viele Namen kennt man hierzulande natürlich wenig, auch in der Schweiz nicht, wie Candace Owens oder Megyn Kelly. Interessant ist aber, dass viele von denen früher zu den, ich sag mal, Gott sei bei uns gehören, die, weil sie Trump unterstützt haben, eben auch als verrückt und völlig durchgeknallt bezeichnet wurden und die sich dadurch, dass sie sich jetzt von ihm absetzen, ganz plötzlich zu Quellen entwickelt haben, die ständig bei CNN auftauchen oder bei MS Now und bei anderen Formaten und dann dort befragt werden, so nach dem Motto, ihr seid doch nah dran gewesen und ihr seid doch diejenigen, die uns jetzt erklären können und bestätigen können in unseren Vorurteilen, dass dieser Mann nicht ganz bei Trost ist.
Das klingt nach dem guten alten System, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und etwas Ähnliches ist auch zu beobachten bei dieser Jesus-Affäre. Da regen sich ja nun Leute über diesen Akt der Blasphemie laut auf, von denen man zuvor nie ein gutes Wort über die Kirche gehört hat. Nach welchem Mechanismus geschehen solche Dinge?
Genau dieses ist der Gedanke dabei. Also die Washington Post hat sich ja tierisch darüber aufgeregt, dass das ein blasphemisches Bild wäre. Das kann man auch so sehen. Und wenn ich Katholik wäre, dann würde ich das auch so sehen und sage, was soll das? Seltsamerweise gilt das immer nur dann, wenn Trump solche Sachen sagt. Also das Christentum ist der Washington Post ziemlich egal. Und solange sich Trump nicht als Mohammed darstellt, Er hat ja Versuche in diese Richtung gemacht. Du wirst dich erinnern, einige seiner Posts endeten ja mit Allah-Bezügen und alle sagten, was ist denn da los? War dann schwierig, da rein zu grätschen. Aber wenn er sich als Jesus darstellt in diesen KI-Bildchen, dann ist natürlich die Hölle los. Und die Washington Post, die atheistischste Zeitung, die man sich wahrscheinlich vorstellen kann, wird plötzlich zur Retterin des Papsttums, weil es ging ja letztendlich um eine Äußerung von Papst Leo, mit der Trump nicht einverstanden war. Der Papst selbst hat auf den Post von Trump wiederum reagiert, was Päpste normalerweise auch nicht tun sollten. Also da könnte man auch fragen, wie weit soll man es denn treiben? Das ist schon ziemlich verräterisch.
In der Welt der Politik und der Diplomatie, wo man zwangsläufig immer so besonders höflich ist, da fällt natürlich sein Tonfall, der manchmal leicht beleidigend ist, oder auch seine verbalen Breitseiten besonders auf. Man hat aber den Eindruck, die Gegenseite gehe umgekehrt gar nicht weniger ruppig um. Wir haben hier in der Schweiz eine Zeitung, die treue Kabinettsmitglieder von Trump als Speichellecker bezeichnet regelmäßig. Also es ist jetzt auch nicht unbedingt die feine Art. Ist das auch so ein Fall von Doppelmoral im Sinne von, wir sind die Guten, wir dürfen das, Trump darf es nicht?
Ja, die Kritik soll ja sein. Also ich habe nichts dagegen, es wäre schlimm, wenn das nicht so wäre, dass sich die Presse auf Äußerungen von Präsidenten stürzt. Das Problem ist, dass sie es vielleicht ein bisschen fundierter begründen müsste, warum das jetzt ein Problem ist. Und ein richtiges Problem wird es, wenn es eben nur Trump trifft. Also ich kann mich erinnern, dass die Presse im Fall von Joe Biden, als der noch Präsident war, sich wie ein Filter zwischen dessen Äußerungen und die Öffentlichkeit gelegt hat. Wenn also Herr Biden irgendeinen Gibberish-Kram erzählt hat, den keiner verstand, dann hat die Presse selbstverständlich das so übersetzt, in Anführungszeichen, dass es dann verstanden wurde, weil man ja weiß, was er eigentlich sagen wollte. Diese vermittelnde Funktion, die streitet die Presse an der Stelle jetzt komplett ab und geht immer vom Schlimmsten aus. Das heißt, im Grunde ist es völlig egal, was Trump tut, es ist immer auf alle Fälle falsch. Das haben wir gemerkt kurz vor dem Waffenstillstand, dem jetzt nach den gescheiterten Verhandlungen ja auch eher so fadenscheinigen Waffenstillstand, hieß es erst, er will die Zivilisation des Iran vernichten und das stand für alle fest. Herr Teveson wusste das ja auch. Eine Stunde vorher war er noch ganz sicher im ZDF-Studio in Washington, dass es so kommen wird. Und kaum wird verkündet, es gibt einen Waffenstillstand, wir fahren alle mal nach Islamabad und reden miteinander, hieß es, oh, er ist schon wieder umgefallen, er macht das gar nicht, er ist ein Feigling. Das heißt, es ist völlig egal, was er tut, es ist auf alle Fälle falsch. Überleg mal, wie das jetzt ist mit dieser Blockade. Trump kündigt also an, er blockiert die Blockade der Iraner in der Straße von Hormuz. Jetzt kommen die Kritiker und sagen, das geht alles gar nicht, weil das ist völkerrechtswidrig, also ist völlig verboten. Dann geht das auch physisch nicht, weil das ist ein so großes Gebiet. Außerdem Gegenmaßnahmen, der Iran kann sich ja dagegen wehren. Das sind alles Argumente, die stimmen auch, die galten aber nicht für den Iran. Lustigerweise, die gelten nur für die Blockade, die die Amerikaner jetzt machen. Das zeigt mir doch, dass hinter der Botschaft eine große Angst steckt.
Angst vor Donald Trump muss man ja ohnehin nicht haben, denn der Mann kann nicht für eine dritte Amtszeit kandidieren. Das heißt, er wird in absehbarer Zeit Geschichte sein. Warum stecken denn seine Gegner so viel Energie immer noch in den Kampf gegen ihn?
Die Frage ist, sind es die einzigen? Ich glaube, die Republikaner, also seine Partei eigentlich, tut das genauso. Wenn man mal auf die Midterms schaut, die jetzt im November anstehen, tun alle so, als würde Trump auch dort auf dem Zettel stehen. Das tut er ja nicht. Er wird nicht gewählt. Es sind Abgeordnete, Senatoren, die gewählt werden. Und beide Seiten ignorieren komplett, dass es eine Zeit nach Trump geben wird. Definitiv, er wird nicht nochmal antreten. Es sieht auch nicht danach aus, als würde er jetzt diktatorisch die Macht ergreifen. Es wird ja auch immer wieder kolportiert, dass er das vorhätte. Von daher sind die Demokraten da nicht alleine. Also die Republikaner müssen das genauso tun. Tun sie aber nicht im Moment. Er ist einfach zu präsent. Und dafür sorgen die Medien, dass das einfach nicht abebbt.
Zwischen uns und den USA liegt ein ziemlich großer Teich. Manchmal ist die Wahrnehmung, die wir hier mitkriegen, vielleicht gar nicht die richtige. Wie sieht man denn in den USA selbst Trump? Genauso kritisch wie wir?
Also ich glaube, man muss da zunächst unterscheiden zwischen den Leuten, die sich in den Sphären bewegen wie wir beide. Das heißt, die Medien rauf und runter konsumieren und die Anzahl ermitteln, wie oft Trump erwähnt wird, in welchen Pressen. Die meisten Amerikaner tun das nicht, haben wahrscheinlich gar nicht die Zeit dafür. Früher hat man gesagt, die Twitter-Sphäre, heute ist es vielleicht die X-Sphäre, ist schon ein besonderes Phänomen. Und ich glaube nicht, dass das so eine entscheidende Rolle spielt, auch die Medien insgesamt nicht unbedingt, auch im Wahlkampf jetzt nicht. Da überschätzen wir, glaube ich, unsere Reichweite. Entscheidend wird sein, ob Trump in diesem Iran-Konflikt irgendwie die Kurve bekommt und dann wird man all seine Tweets wird dann vergessen sein. Die Amerikaner lieben zu gewinnen und wenn es klappt, was man nur hoffen kann, also für alle Beteiligten kann man das nur hoffen, für die Iraner genauso, dann denke ich mal, gibt es eine Chance auch noch bei den Midterms. Oder wenn das nicht klappt, dann haben wir alle ein Problem und das Problem lautet Energiemangel. Und daran werden die Europäer mehr leiden als die Amerikaner, weil dieser Teil des Plans, den er ja angeblich nie hatte, scheint ja aufzugehen. Die Amerikaner sind jetzt auf der Anbieterseite, diejenigen, die die Shots ansagen. Und die Europäer gucken in die Röhre.
Gut möglich, dass Trump jetzt aufhört mit allem, weil ein Jesus-Vergleich, das lässt sich ja gar nicht mehr steigern. Oder denkst du, da kommt noch was, nächste Woche haut er einen raus, der das noch übertrifft? Und wie denn bitte?
Die Frage ist, was man alles mit KI machen kann. Man darf davon ausgehen, dass Trump auch nicht all das selbst macht. Das macht Personal für ihn. Seine Posts, die er auf True Social absetzt, werden von einer jungen Frau verwaltet, die wohl aus Oklahoma kommt, soweit ich das weiß. Mit KI lässt sich alles Mögliche machen und wie man sieht, auch die verrücktesten Sachen. Und wenn sie dann vom Präsidenten kommen, man weiß es nicht, was ihnen da noch so alles einfällt. Die Leute, die das wissen, sitzen auf der anderen Seite der Glaskugel. Wir erinnern uns, vor einem halben Jahr hat er schon mal sowas abgesetzt. Da saß er dann in einem Flugzeug und hat gewisse Exkremente über New York ausgeschüttet. Man kann es geschmacklos finden und auch seine Anhänger kritisieren das. Also gerade diese Auseinandersetzung mit dem Papst ging ja auch bei den wirklichen Unterstützern, die ihn immer noch unterstützen, ziemlich viral und man hat es am Ende gelöscht. Also er ist an der Stelle zumindest, ich will mal sagen, lernfähig oder korrigiert sich dann auch. Und ich glaube, man sollte es nicht so sehr auf die Goldwaage legen. Und ich glaube, wir können weiterhin gespannt sein, was da wieder kommt. Und dann guckt nicht so genau hin, was er da postet oder was er sagt. In der Presse ist immer schon das Wort die Tat. Und das ist bei Trump nicht so. Man muss es vom Ergebnis her sehen. Was kommt dabei raus? Dann wird manches klarer. Und mit dem Wissen, was wir heute haben, auch über die Ausgänge bei diesen Waffenstillstandsverhandlungen, die Antworten des Iran, die Kompromisslosigkeit, was diese Forderung angeht, wir wollen unser Atombombenprogramm haben. Mit dem Wissen von heute hätte man sich vielleicht vor 10 Tagen auch weniger aufgeregt. Also vielleicht macht man sich das zur Angewohnheit und schaut sich die Aufregung und diese Corpus Delicti-Tweets immer erst 10 Tage später an und dann lacht man drüber und sagt sich, okay, er hat wieder einen rausgehauen. Und dann darf man mal rumschimpfen und kann sagen, was ist er doch für ein Idiot, das ist auch okay.
Die grenzenlose Obsession der Trump-Gegner mit dem Gegenstand ihres Hasses, das waren Einschätzungen meines Redaktionskollegen Roger Leitch. Besten Dank für das Gespräch.
Bitte.
Deutschland sehnt sich in Zeiten globaler Krisen nach energetischer Unabhängigkeit, doch der Wunsch nach mehr heimischer Förderung stößt an harte physikalische Grenzen. Die vorhandenen Ressourcen reichen kaum aus, um den gewaltigen Bedarf des Landes nennenswert zu decken. Oliver Stock beleuchtet in seinem Kommentar, warum die Rückbesinnung auf fossile Energieträger eher ein politisches Signal als eine echte Lösung ist.
Es ist ein Satz, der hängen bleibt. Ich zitiere ihn. Langfristig müssen wir das Energieangebot ausweiten, auch durch heimische Gasvorkommen. Der Satz fiel nach einem Verhandlungsmarathon der Regierungsspitzen am Wochenende. Es geht um mehr Autarkie Deutschlands bei der Energieversorgung. Das klingt nach Aufbruch, nach mehr Selbstkontrolle, nach einem Deutschland, das sich aus der energiepolitischen Abhängigkeit befreit. Doch wer hinter diese Worte schaut, erkennt schnell, dass sie weniger von neuen Möglichkeiten erzählen als von alten Grenzen. Deutschland will unabhängiger werden, das ist nachvollziehbar, gerade im andauernden Krieg im Nahen Osten und angesichts explodierender Preise. Nur der Boden, auf dem dieses Land steht, gibt das schlicht nicht her. Beim Erdgas etwa fördert Deutschland heute 4 bis 5 Milliarden Kubikmeter im Jahr, bei einem Bedarf von rund 90 Milliarden. Das sind rund 5% mehr nicht. und 5% sind keine Strategie, sondern bestenfalls eine Ergänzung. Die bekannten Lagerstätten liegen im norddeutschen Becken von Niedersachsen über Schleswig-Holstein bis nach Nordrhein-Westfalen. Dort wurde jahrzehntelang gefördert, dort ist die Infrastruktur vorhanden, dort kennt man die Geologie. Aber die Reserven sind begrenzt. Sie liegen bei sehr grob geschätzten 14 bis 32 Milliarden Kubikmetern. Selbst wenn man sie vollständig heben würde, reichte das nur für wenige Monate. Das ist die nüchterne Realität hinter der politischen Hoffnung. An diesem Punkt beginnt regelmäßig die Debatte über Fracking, also die Förderung von Gas aus Schiefergestein. Die Idee ist einfach. Wenn es anders nicht geht, holen wir uns das Gas eben aus tieferen, schwer zugänglichen Schichten. Tatsächlich vermuten Geologen dort deutlich größere Mengen, im Schnitt rund 700 Milliarden Kubikmeter. Das klingt nach viel, doch entscheidend ist, was davon tatsächlich gefördert werden kann und zu welchem Preis. Schon 2020 hat Deutschland diese Frage untersuchen lassen, begleitet von einer Expertenkommission, die Studien zu Umweltauswirkungen und Fördermöglichkeiten ausgewertet hat. Das Ergebnis ist bis heute ernüchternd. Die Risiken für Umwelt und Grundwasser sind real, die Datenlage ist begrenzt. Vor allem aber ist der mögliche Beitrag zur Energieversorgung sehr überschaubar. Fracking ist kein Hebel für schnelle oder umfassende Unabhängigkeit, sondern allenfalls eine langfristige Option mit erheblichem Konfliktpotenzial. Oder anders gesagt, auch Fracking stillt den Hunger nicht. Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Erdöl. Die größte deutsche Lagerstätte liegt in der Nordsee, das Feld Mittelplate. Dort werden rund 1,4 Millionen Tonnen pro Jahr gefördert, während der Verbrauch bei 80 bis 90 Millionen Tonnen liegt. Das Verhältnis spricht für sich. Selbst wenn man alle bekannten Reserven ausschöpfen würde, wäre nach wenigen Monaten Schluss. Die oft beschworene Energie unter der Nordsee existiert, aber sie ist klein und sie ändert nichts an der grundsätzlichen Abhängigkeit. Bleibt die Kohle, und hier wird es komplizierter. Deutschland verfügt über große Braunkohlevorkommen. Jahrzehntelang war sie das Rückgrat der Stromversorgung und genau das, was heute wieder gesucht wird. Ein heimischer Energieträger, jederzeit verfügbar. Doch dieser Vorteil hat sich ins Gegenteil verkehrt. Der Ausstieg ist politisch beschlossen, die ebenfalls politisch gewollten CO2-Kosten, sie steigen und gesellschaftlich ist die Akzeptanz stark gesunken. Kohle kann kurzfristig helfen, sie kann Versorgungslücken schließen, aber sie ist kein Modell für die Zukunft, sondern fühlt sich heute an wie ein Relikt aus einer anderen energiepolitischen Zeit. Vor diesem Hintergrund wirken politische Forderungen nach mehr heimischer Förderung zwar verständlich, aber sie greifen zu kurz. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer verlangt, Deutschland müsse alles in die Waagschale werfen, was wir an Ressourcen in unserem Land haben. Das ist ein nachvollziehbarer Reflex, denn wer abhängig ist, sucht nach Kontrolle über das eigene Vorkommen. Doch die Zahlen setzen dieser Vorstellung enge Grenzen. Gleichzeitig kommt von links deutlicher Widerspruch. Die Abgeordnete Ines Schwertner warnt vor Politik für fossile Konzerne und lehnt neue Förderprojekte grundsätzlich ab. Die Frontlinien sind damit klar gezogen. Die Energieversorgung wird zum Kulturkampf, doch das ändert eben auch nichts an der physikalischen Realität. Denn egal, wie man es dreht, Deutschland kann seine fossilen Ressourcen stärker nutzen, es kann etwas mehr Gas fördern, es kann auch Fracking vorantreiben und ein wenig mehr Öl aus der Nordsee holen und Kohlekraftwerke länger laufen lassen. Aber all das zusammen reicht nicht, um die Abhängigkeit zu durchbrechen. Es verschiebt sie bestenfalls, aber es beseitigt sie nicht. Atomenergie wäre eine Lösung, doch sie ist politische Tabuzone. Es bleiben die Erneuerbaren, die aber längst nicht das liefern, was Deutschland braucht. Der Satz der Bundesregierung, sich wieder eigenen fossilen Quellen zuzuwenden, ist deshalb weniger eine neue Strategie als vielmehr ein politisches Signal, das den Willen zeigt, Optionen offen zu halten. Doch erstens sind Optionen noch keine Lösung und zweitens werden nicht einmal alle Optionen auf den Tisch gelegt. Damit ist klar, Deutschland kann sich vielleicht seine eigene Zapfsäule bauen, voll wird der Tank davon aber trotzdem nicht.
Sie hörten einen Kommentar von Oliver Stock. je nach Zählart 9 oder 10 Präsidenten in 10 Jahren. Peru ist politisch das, was man ein Sorgenkind Südamerikas nennen könnte. Am Sonntag hat das Land nun erneut gewählt und das Ergebnis markiert voraussichtlich einen deutlichen Rechtsruck. In die Stichwahl im Juni zieht mit einiger Wahrscheinlichkeit die konservative Keiko Fujimori und vermutlich ein weiterer Kandidat aus dem rechten Lager. Es ist aber noch einiges unsicher zu diesem Zeitpunkt. Doch die Wahl war von Pannen und Vorwürfen überschattet. In Lima konnten Zehntausende nicht abstimmen, weil schlicht das Material fehlte. Wir sprechen heute darüber, ob diese Wahl die ersehnte Stabilität bringt oder das Land nur noch tiefer in die Krise stürzt. Bei mir im Gespräch ist nun unser Südamerika-Korrespondent Alex Bauer aus seiner Wahlheimat Peru. Hallo Alex.
Ja, hallo, ich grüße dich ganz herzlich.
Alex, zunächst ganz grundsätzlich, wie bedeutsam sind diese Wahlen für das Land? Geht es da um alles oder nichts? Oder einfach mehr um die Frage, wer jetzt für die nächsten paar Monate Präsident Nummer 10 oder 11 oder was auch immer ist, bevor dann 11 oder 12 kommt?
Also diese Wahlen sind ganz entscheidend für Peru, und zwar jetzt nicht mal in erster Linie um diese Links- und Rechtsfrage. Es scheint hier, dass sich dieser Rechtstrend, den wir ja in ganz Südamerika beobachtet, dass der sich auch in Peru fortsetzt. Aber das Land Peru befindet sich seit 10 Jahren wirklich in einem politischen Chaos. Du hast es schon erwähnt, wir hatten 10 Präsidenten, und wenn man weiß, was die Figur des Präsidenten hier, die ist eben sehr zentral, was das bedeutet, dann ist das einfach eine riesige Instabilität. Das System wurde jetzt ein bisschen verändert. Wir haben jetzt auch einen Senat, wieder ein Zweikammersystem. Es gibt ein verstärktes Majorzwahlsystem. Also es gibt eine große Hoffnung, sagen wir mal so, dass wir hier wieder ein bisschen Ordnung in dieses politische System bringen. Wie schlimm es eigentlich steht um die Institutionen in Peru, das hat man jetzt gerade auch bei diesen Wahlen gesehen. Nicht am Montag wurden 2 Chefbeamten des Wahlbüros, der Wahlbehörde, verhaftet wegen Korruptionsverdacht. Ein Strafverfahren wurde eröffnet gegen den Chef des Wahlbüros. Es kam wirklich zu massiven Unregelmäßigkeiten. Das zeigt sich eben, du hast es auch erwähnt, Zehntausende von Bürgern konnten überhaupt nicht oder erst verspätet abstimmen, und so etwas derartiges hat es bislang wirklich noch nie gegeben, und das zeigt eben auch, in welch miserablen Zustand sich die politische Klasse, die Verwaltung in diesem Land befindet.
Mein letzter Zwischenstand ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Dame im Feld, Fujimori, und Rafael López Aliaga, beide etwa mit gleich viel Prozent, aber offensichtlich sind da noch weitere Leute im Spiel, man kann wirklich im Moment gar nicht mehr sagen.
Ja, ja. Also was ich nicht bezweifle, dass Keiko Fujimori, die Tochter von Alberto Fujimori, das ist so diese große Figur in Peru, Rechtspopulist, der Peru wirklich mit recht autoritären Maßnahmen in den 1990er Jahren wieder auf Kurs brachte, das Land liberalisierte. Keiko ist seine Tochter, und die hat auch im Wahlkampf immer wieder auf ihren Vater verwiesen, war am Grab ihres Vaters jetzt noch kurz vor der Wahl. Also dass Keiko Fujimori in die Stichwahl kommt, das bezweifelt hier niemand. Der Abstand ist auch zu groß, und sie ist die einzige Politikerin, die wirklich im ganzen Land Stimmen gemacht hat. Damit ist sie aber noch lange nicht gewählt. Keiko Fujimori tritt jetzt schon zum 4. Mal an in 20 Jahren. Also wir haben Präsidialwahlen alle 5 Jahre. Und sie kam immer in die 2. Runde, und ihr Gegner hat immer gewonnen. Also es gibt auch ein sehr starkes Anti-Keiko-Wahlverhalten. Oder es gibt viele, die würden auch übrigens im rechten Lager lieber einen Linken wählen als Keiko Fujimori. Und das hat auch mit ihrem Charakter zu tun. Sie hat wirklich einen sehr schwierigen Charakter und ist auch mitverantwortlich für das politische Chaos, das zurzeit in Peru herrscht. Aber die große Spannung ist jetzt eben, wer kommt in die Stichwahl? Wer kommt gegen diese Frau, die schon 3-mal, und es wäre jetzt das 4. Mal, in die Endrunde kommt? Wer tritt nun gegen sie an? Und da haben wir Rafael López Aliaga. Schon in den Umfragen war er der Favorit. Das ist ein sehr konservativer Kandidat. Also er kommt eigentlich aus einer Allianz zwischen Opus Dei, also die ganz rechten Katholiken, und Evangelikale. Also die sind sehr konservativ. Also es ist nicht eine rein religiöse Allianz, aber es ist wirklich dieses Seltsame, dass sich da eigentlich Evangelikale und konservative Katholiken zusammengefunden haben. Und auf der anderen Seite haben wir den Überraschungssieger, eigentlich den hat kaum jemand vorausgesehen, oder nicht Sieger, aber auf Platz 3 mit einem knappen Rückstand ist Jorge Nieto. Jorge Nieto, der ist so von der gemäßigten Linken, so ein, man nennt sie hier in Peru los Caviares, also die Kaviar-Linke, das sind die Linken, die zwar den Sozialismus predigen, aber eben auch gerne Kaviar essen. Also dieses Rennen ist für mich noch offen um diesen zweiten Platz, um diese Stichwahl. Das ist so etwa das Panorama.
Fujimori wird das als rechtspopulistisch wahrgenommen. Aliaga ist ein Mann, der eine harte Hand gegen Migranten fordert und auch mal Gefängnisse im Dschungel bauen lassen will. Beide kommen offensichtlich gut an. Hat das damit zu tun, dass in Peru zum Teil kriminelle Banden ganze Regionen übernehmen oder Mordanschläge Alltag sind? Wünschen sich Peruaner eine harte Hand?
Also die harte Hand, das versprechen alle, von links bis rechts. Und wir haben ein Kriminalitätsproblem. Also wenn man sich auch diesen Wahlkampf angeschaut hat, wir hatten ja insgesamt 35 Kandidaten und das war wirklich schwierig, da eine Wahl zu treffen. Ich bin selber auch Peruaner, ich habe das Prozedere also auch durchgemacht. Es ist einfach unmöglich, auch dieser Wahlzettel mit 35 Kandidaten und 35 Parteien und musst ja dann die Parlamente auch noch wählen. Also diese harte Hand gegen Kriminelle und gegen Korruption und so, das haben alle versprochen. Das, was diese Politiker erzählen, also gerade in Peru, ja, das sind eigentlich alle Populisten. Bei López Aliaga und Fujimori weiß man zumindest, also die sind jetzt, würde ich mal sagen, Trump-freundlich, die werden Peru auf US-Kurs bringen. Der Jorge Nieto von der Linken und der andere, sagen wir, die gemäßigte Linke und Roberto Sanchez von der radikalen Linken, die werden dann eher auf Anti-US-Kurs, Anti-Trump-Kurs gehen. Also ich würde das eher so formulieren. Aber bezüglich der Kriminalität und so, da sind die Aussagen bei allen Parteien etwa gleich. Und alle versprechen eine harte Hand und niemand glaubt ihnen das wirklich.
Eine weitere Besonderheit von Peru ist, dass der Weg sehr oft vom Präsidentenpalast direkt ins Gefängnis führt. Fast jeder Ex-Präsident der letzten Jahre ist dann hinter Gittern gelandet. Ja. Kann denn unter solchen Voraussetzungen, auch unter einem solchen großen Misstrauen der Bevölkerung gegenüber der Politik, überhaupt Vertrauen zurückkehren, egal wer gewinnt?
Das ist eben das große Problem, nicht? Dieses Land, und das hat man eben jetzt auch bei diesen Wahlen gesehen, ist völlig zersplittert. Eigentlich Keiko Fujimori ist die einzige Kandidatin, die wirklich über das ganze Land hinweg überall Stimmen machen konnte. Die andere politische Bewegung, die das auch schaffen kann, ist die marxistische orthodoxe Linke, aber die kommen bestenfalls auf 10% der Stimmen. Es fehlen politische Parteien, die in der Bevölkerung verwurzelt sind und die auch jetzt über die ganze Nation verteilt sind. Dieses Chaos braucht wirklich langfristige Reformen. Das große Problem ist wirklich auch, dass Peru durchdrungen ist von der organisierten Kriminalität. Und diese organisierte Kriminalität ist bis tief in die Verwaltung und die Regierung hinein, also wie ein Krebsgeschwür, und auch eben in die politischen Parteien, die von diesen kriminellen Banden mitfinanziert werden. Das ist vor allem ein Problem auch in den Landgebieten, vor allem in den Anden, wo die großen Bergbaufirmen sind. Und der Bergbau, das ist das Rückgrat der peruanischen Wirtschaft. Und hier sieht man nun auch wirklich eine katastrophale, der Schaden, der die Entwicklungshilfe und all diese NGO, die linken NGO, die immer gegen diese großen Bergbauunternehmen mobilisiert haben und diese Bergbauunternehmen, also Glencore und Co., zum Teil auch verdrängt haben aus Peru. Und nun sind kriminelle Banden nachgerückt. Der illegale Bergbau, der illegale Raubbau, der überhaupt nicht mehr kontrolliert wird und der jetzt eben in diesen Gegenden, in diesen Bergbaugegenden die Kontrolle übernommen hat, dann dürfen wir nicht vergessen, Peru ist der zweitgrößte Kokainexporteur der Welt. Man sieht zwar nicht viel davon, aber eben weil auch die Politik, die sind von diesen kriminellen Banden durchdrungen, die arbeiten sehr diskret. Das wird ziemlich schwierig sein, da wieder Ordnung in dieses Land zu bringen. Und das Verrückte ist, dass es ökonomisch funktioniert es eigentlich recht gut. Es ist alles ziemlich chaotisch. Die Infrastruktur ist miserabel, weil der Staat einfach versagt. Aber die Ökonomie brummt eigentlich immer in Peru. Und das hat eben auch mit dieser illegalen Wirtschaft zu tun, die einfach alles andere als nachhaltig ist. Da ist natürlich jetzt auch die Hoffnung, dass eine Keiko Fujimori, die halt den Ruf ihres Vaters noch hat, der Alberto Fujimori, also dieser starke Mann mit autoritären Mitteln, hat er in den 1990er Jahren in einer ähnlichen Situation Ordnung geschafft. Und da hoffen jetzt eben viele auf diese Keiko Fujimori, dass die das eben auch schafft, dass die da Ordnung ins Land bringen wird.
Du sagst, die Ökonomie brummt, Peru ist reich an Rohstoffen und auch ein Schauplatz des Wettbewerbs zwischen China und den USA. Wie wichtig ist denn nun der Ausgang dieser Wahl für die internationalen Beziehungen und den Rohstoffmarkt?
Ja, also die internationalen Beziehungen, die waren zum Beispiel jetzt in diesem Wahlkampf in Peru überhaupt kein Thema. Es hat sich alles nur um nationale Themen gedreht. Peru, das ist historisch so. Peru hat immer zwischen den großen Mächten mit beiden Seiten gespielt. Also die haben auch während dem Kalten Krieg zwischen der Sowjetunion und den USA, waren immer irgendwo dazwischen. Und diese Rolle, die hat Peru immer eingehalten. Also jetzt auch mit China und den USA. China ist sehr stark präsent in Peru, aber die Peruaner halten auch immer ein gutes Verhältnis zu den USA. Also Peru, da habe ich jetzt keine Bedenken, ist auch groß genug, das Land, dass es sich nicht vereinnahmen lässt von der einen oder anderen Seite. Peru wird da die Balance halten können. Das große Thema ist hier wirklich, ob es gelingt, diese organisierte Kriminalität, der illegale Bergbau, ganz wichtig, die Raubbaumafia, man kann es nicht genug wiederholen, die von den europäischen NGO, die von der Entwicklungshilfe gefördert wurde, indirekt, wenn auch vielleicht unwissentlich oder aus Dummheit, und eben diese Kokainmafias, das darf man einfach nicht unterschätzen. Das ist das große Problem in Peru.
Peru, ein Land am Scheideweg. Am 7. Juni geht es weiter mit der Stichwahl. Aktuelle Einblicke haben wir erhalten von unserem Südamerika-Korrespondenten Alex Bauer. Besten Dank für das Gespräch.
Ich danke euch für die Aufmerksamkeit.
Das war Konterfunk aktuell am Mittwoch, dem 15. April. Heute Abend erwartet Sie hier wieder unser Abendmagazin 18.20 mit Live-Sendung von 18 bis 19 Uhr und darauf folgender Wiederholung. Durch 18.20 führen wird Sie Benjamin Golme. Konterfunk aktuell kommt morgen wieder. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Romy Arndt. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius.